Das war mein Wort zum Sonntag. Und dann schalte ich jetzt mal hier stumm.
Okay, dann kommt jetzt mein Wort zum Sonntag oder mein Wort zum Sonntag. Genau genommen zum Thema. Ach so, könnt ihr vielleicht alle ein bisschen stumm schalten? Dann bei mir gibt's noch so Geknuspel im Ohr. Ah, wunderbar. Herzlichen Dank. Also, ACI Kurs 5, How Karma Works. Jetzt sind wir Klasse 4. Das Thema heute, Einteilungen von Karma. Und zwar nach Ursachen und Wirkungen. Es geht darum zu schauen, was geschieht, wenn man Heilsames, Unheilsames oder Neutrales tut. Welche Konsequenzen folgen auf unterschiedliche Taten? Im Abhidharma gibt es viele verschiedene Ausarbeitungen dazu. Eine bezieht sich darauf, wann das Karma gereift ist, wann wir es erfahren werden. Diese Dimension wird wieder in verschiedene Unterabteilungen unterteilt, wie das häufig so üblich ist. Und jetzt geht es darum, die erste Unterabteilung ist Karma, dessen Resultat sich in diesem selben Leben zeigt. Dieses ist Karma zum Beispiel, ist die Basis auch der tantrischen Lehren. Es ist ein Karma, das so machtvoll ist, dass wir das Ergebnis erleben, bevor wir sterben. Das zweite, von der Einteilung Karma nach dem Zeitpunkt, wann wir es erleben, ist Karma, das man erfährt, wenn man wiedergeboren wird. Also Wirkungen, die sich im nächsten Leben zeigen. Technisch gesehen bedeutet es, so erklärt es Gershom Michael, im zweitnächsten Leben, denn vorher werden wir noch im Bardo wiedergeboren, also wäre das technisch die nächste Wiedergeburt und dann quasi im dritten, aber in dem Fall jetzt also das zweite, die im zweiten Leben danach. So, das dritte in der Einteilung des Karmas, wann wir es erfahren werden, sind Wirkungen, die in jedem beliebigen zukünftigen Leben erfahren werden, nach diesem zweiten Leben. Alles, was sozusagen nach dem unmittelbaren nächsten Leben erfolgt. Die Ursache dafür, wann das Erleben der karmischen Wirkungen stattfindet, werden wir hier später besprechen. Außerdem solltet ihr, so sagt Gershom Michael, die Darlegungen des Abhidharma zum Rat des Lebens studieren. Darin wird gezeigt, dass es mehrere Leben benötigt, eine Runde sozusagen im Rad des Lebens zu erleben. Diese Information aber nur nebenbei. Karma, das ist auch noch eine quasi nebenbei Information, die nicht in den Hausaufgaben abgefragt wird zum Beispiel, ist, dass Karma fast ausschließlich in den Texten und den Kommentaren negatives oder schmutziges Karma bedeutet. Es wird reines Karma erwähnt, doch das bezieht sich auf schmutziges Karma von höheren Wesen. Wenn Buddhas ihr Paradies erleben als Ergebnis ihrer Taten, dann wird das nicht Karma genannt. Karma hat mehrheitlich mit Samsara zu tun. Jetzt geht es weiter im Abhidharma Kosha mit einer weiteren Unterteilung von Karma. Es gibt vier Arten von Karma, die definitiv heranreifen werden. Diese vier müssen eine Wirkung haben, und zwar mit Sicherheit. Das erste heißt tibetisch Shukdrakpo. Das bedeutet übersetzt eine sehr mächtige Kraft. Also es geht um eine Handlung, die mit großer Intensität ausgeführt wird. Sei es eine intensive negative Emotion wie Hass oder Ärger, oder sei es eine intensive positive Emotion wie Vertrauen oder Mitgefühl und Liebe. Aber auch Neid zum Beispiel kann sehr emotionsgeladen sein und dennoch kalt und berechnend. Also das geht nicht immer nur um die Wut und sozusagen den emotionsgeladenen Anteil, sondern eben auch um kalte Berechnung, die mit großer Intensität durchgeführt wird. Ein weiteres Beispiel dazu ist in den Kommentaren von Gershom Michael, dass die Nazis haben ja eine nahezu sterile Tötungsmaschinerie aufgebaut. Und das, was da dahinter steckt, das ist auch eine intensive, große, große Unwissenheit. Eine enorme geistige Unbalance, eine große geistige Störung. Und Gershom Michael sagt, diese überwältigende Unwissenheit könnte man eben auch zu dieser ersten Art von Taten, die definitiv zu Wirkungen führen werden, zählen. Einfach aufgrund der enormen Intensität, die dahinter steckt. Die zweite, Yende Nishi auf Tibetisch, und das bedeutet gute Qualität eines Basisobjektes. Die zweite Art von Taten, die unabdingbar reifen werden, sind Handlungen gegenüber heiligen und sehr kraftvollen Objekten, wie zum Beispiel gegenüber den drei Juwelen. Also, nur mal zur Erinnerung, dem Buddha, der ein erleuchtetes Wesen ist, dem Dharma, und hier bezieht sich das nicht auf die Unterweisungen, sondern auf den tatsächlichen Dharma, und zwar ist das ja die Entsagung und sind die Pfade. Und auf die tatsächliche Sangha, also die Menschen, die die Leerheit bereits direkt erfahren haben. Das dritte, Ginchaksa, ist also die dritte von den Taten, die in diesem Leben, die sicher reifen werden. Das sind Taten, die wir aus Gewohnheiten tun. Wieder und wieder, immer wieder. Die Kraft der Wiederholung wird auch Taten zur Reife bringen. Technisch gesehen hat jede Tat natürlich eine Wirkung, aber es gibt verschiedene Spezialfälle. Und im Mahayana kennen wir, ich kann mal sagen, Gott sei Dank, die Kraft der Bereinigung, die vier Kräfte. Und wenn die sorgfältig angewendet werden, können wir Wirkungen aussetzen. Das beinhaltet aber auch, dass wir die Taten unterlassen, weil, wie gesagt, Gewohnheiten auch dazu führen, dass diese Taten mit Sicherheit heranreifen werden. Und diese Gewohnheiten zu durchbrechen, das ist sehr, sehr schwer. Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, und vielleicht geht es jedem Einzelnen von euch auch so, der gemerkt hat, bestimmte Dinge, die eine eingefahrene Gewohnheit sind, zu ändern. Und jeder, der in dieser samsarischen Welt lebt, hat solche Gewohnheiten. Einerlei, was es bei uns ist, diese Gewohnheiten haben wir eben alle, und diese Gewohnheiten gilt es zu überwinden. Nummer vier, die vierte Art von Taten, die sicher heranreifen werden, sind es, den eigenen Vater oder die eigene Mutter zu töten. Ama Saba auf Tibetisch. Im Abhidharma Kosha steht, dass das auch gilt, wenn man eine hilfreiche Intention hat, wie zum Beispiel bei Euthanasie. Gemäß des Abhidharma Kosha sollte man Lebewesen so lange am Leben erhalten wie möglich. Master Vasubandhu macht deutlich, dass, auch wenn der Schmerz, wenn man Schmerzen lindern will und die Pein der Eltern beenden möchte, ist es eine der schlimmsten Taten, die man begehen kann, die eigenen Eltern zu töten. Wir glauben zwar in dem Moment, in dem wir versuchen, Schmerzen zu lindern, dass wir derjenigen Person, also dem Vater oder der Mutter, die Schmerzen nehmen, aber dann glaubt man im Prinzip auch, dass deren Geist endet und dass sie im nächsten Moment nach dem letzten Atemzug in einem friedvollen, sicheren Ort wiedergeboren werden und dass es dort besser ist als diesem Schmerz jetzt hier. Die Chancen dazu, so sagen aber die buddhistischen Schriften, sind sehr, sehr gering. Mit großer Sicherheit werden die Personen, also die eigenen Eltern, die jetzt sehr leiden im Tode, in einem anderen Bereich noch weitaus schlimmeren Schmerz erleben als hier in ihrem Todeskampf. Das sind Fragen von Ethik und Moral. Und wie wir wissen, hat Geshe Michael all diese Themen über 20 Jahre lang, inzwischen noch viel mehr, das bezieht sich ja auf das Datum der Teachings, die wir da im Internet studieren, gesagt, dass alle Schriften dasselbe sagen zum Thema Euthanasie oder auch Selbstmord. Karma und seine Gesetze sind verbunden mit Wahrnehmung und Leerheit. Wenn du diesen Teil nicht verstehst, dann wirst du auch nicht daran glauben, an das Karma, und dich nicht danach verhalten. Das heißt, wir müssen die Leerheit verstehen. Das ist essentiell, auch um die Gesetze des Karma zu verstehen. Nun zurück zu den vier Arten von Handlungen, die definitiv zu einem zukünftigen Resultat heranreifen werden. Also, wenn jemand sehr wütend ist, während er jemanden anderen tötet, dann ist das die erste Art. Und man sagt dann noch zur Unterteilung, das wären auch zwei verschiedene Karmas. Nämlich einmal, das haben wir ja in der vorletzten Klasse gelernt, die motivierende Wut, also der Geisteszustand, das motivierende Karma. Und Nummer zwei, die dadurch, durch diese Wut motivierte Tat, das Töten an sich. Also eine kleine Ergänzung zum Thema motivierendes und motiviertes Karma, beziehungsweise eine Anwendung. Nun wenden wir uns einem neuen Thema zu. Nämlich, was kann Karma so kraftvoll machen, dass das Resultat in diesem Leben heranreift? G.S. Michael Roach nennt diese Art von Karma Mikrowellen-Karma. Und ergänzend würde ich jetzt heute sagen, dass man heute vielleicht sogar von Induktionskarma sprechen kann, weil das noch schneller geht. Also es gibt zwei Sachen, die das Karma so kraftvoll machen, dass das Resultat in diesem Leben heranreift. Das erste heißt auf Tibetisch Shinyekipa. So, und dazu, um das zu erläutern, gibt es im Reading eine Geschichte aus einem früheren Leben des Buddha, bevor der Buddha ein Buddha war und ein ganz normaler, Geshe Michael hat gesagt, Bad Boy gewesen war. Da war er Mönch im Kloster und in diesem Kloster gab es eine Spaltung unter den Mönchen. Ein anderer Mönch schaffte es unter vielen Mühen, mit viel Diplomatie und Sprachen und Reden, diese Spaltung zu verhindern. Der noch nicht Buddha-Mönch war eifersüchtig darauf und hat den anderen Mönch beleidigt. Eine Spaltung zu vereiteln ist eine sehr positive Tat und der noch nicht Buddha-Mönch hat durch seine Beleidigung schlechte Wiedergeburten für 48 Leben bewirkt, sagen die Texte bzw. sagt die Interpretation des ersten Dalai Lama. Die Essenz dieser Geschichte ist, dass das Objekt deiner Handlungen, wenn es sehr kraftvoll und heilsam ist, eine Rolle spielt dabei, das Karma so kraftvoll zu machen, dass es in diesem Leben heranreift. Das Objekt meiner Handlung ist also die eine der beiden Arten. Ein sehr heilsames, kraftvolles Objekt ist der Buddha und sind die Eltern, die Lehrer, die Sangha, Menschen, die viel Gutes tun. Es gibt eine ganze Liste. Der Lama zum Beispiel, der eigene spirituelle Lehrer, ist sehr kraftvoll, weil er Milliarden von Menschen retten, helfen kann und zum Beispiel Armut ausradieren, wenn er diesen Hunderten und Tausenden von Menschen erklärt, was die Ursachen von Armut zum Beispiel sind. Die Ursache von Armut ist ja, nicht zu wissen, wie man gibt, wie man richtig freigebig ist. In Essenz geht es um die Kraft und die Macht, vielen anderen Wesen zu helfen, wie zum Beispiel es der Dalai Lama ja auch versucht. Und das ist hier das Kriterium. Es gab im Unterricht von Geshe-la damals vor 20 oder 25 Jahren auch eine Diskussion, ob nur Personen kraftvolles Karma machen oder auch Sachen, Dinge, Gegenstände, wie zum Beispiel ein Tempel oder ein Dharma-Center. Geshe Michael beantwortete die Frage damit, dass er sagte, wenn eine materielle Sache wie ein Tempel wichtig für das endgültige Wohlergehen vieler ist, nicht nur für das konventionelle vorübergehende Wohlergehen, dann ist es ein wichtiges und kraftvolles Objekt und dann kann man auch sozusagen den Ort oder das Dharma-Zentrum als ein kraftvolles Karma sehen, wenn man dieses Zentrum unterstützt. Im Buddhismus lernen wir ja auch immer wieder, wie wichtig es ist, eine heilsame Handlung mit der korrekten Weltsicht zu begehen. Nämlich mit der Idee von Nicht-Selbst, wie es hier im Abhidhamma Kosha behandelt wird, oder eben der Leerheit im Mahayana. Wir müssen uns intellektuell viel mit der Leerheit von eigenständiger, inhärenter Existenz befassen. Denn nur über diese Art von Weisheitseinübungen können wir Stück für Stück unsere natürlichen falschen Instinkte überwinden, unseren ganz fest verankerten Glauben daran, dass die Welt und alles in der Welt aus sich selbst heraus existiert. In unserem Geist gibt es quasi einen großen Krieg zwischen dem, was wir gelernt haben im Buddhismus und dem, was wir glauben, was wir sozusagen mit der Muttermilch aufgenommen haben. Dieser Krieg, dieser Kampf wird unser ganzes Leben lang in unserem Geiste toben. Und so, auf diese Art und Weise, ist es die einzige Möglichkeit zu lernen. Nun zur zweiten Art von Tat, die Karma in diesem Leben reifen lässt. Sape, Kepa. Sape sind Gedanken oder die Motivation und Kepa bedeutet außergewöhnlich. Also es handelt sich um eine außergewöhnliche Motivation. Eine außergewöhnliche Motivation kann die Handlung so kraftvoll machen, dass das Karma in diesem Leben heranwacht. Und Gishe mal gesagt, auch wieder ein kleines Nebenbei, dass darauf das gesamte Tantra basiert. Das Beispiel für diese zweite Art von Tat, die Karma in diesem Leben reifen lässt, ist im Reading folgendes. Ein Eunuch sieht, dass 500 Bullen kastriert werden sollen und er kauft dem Bauern, der die Tiere zu der entsprechenden Stelle da führt, wo das geschehen soll, die Tiere ab und verhindert so die Kastration von den 500 Tieren. Daraufhin, so wird es gesagt in der Überlieferung, wurde sein Organ wiederhergestellt. Sein großes Mitgefühl hat das bewirkt. Wenn wir viel über Karma nachdenken und viel studieren, dann werden wir Korrelationen entdecken zwischen unseren eigenen Taten, zum Beispiel als Kind und Jugendlicher, und dem, was wir heute erleben. Mehr und mehr, und wenn man sich mehr und mehr damit beschäftigt, beginnt man auch wirklich mehr und mehr dieser Korrelationen zu sehen. Denn, noch einmal, wir können die Karma-Gesetze nicht direkt wahrnehmen. Karma gehört zu den zutiefst verborgenen Phänomenen. Das Einzige, was wir machen können, ist ein intellektuelles Verständnis und konzeptuelle Argumentationskenntnis zu lernen, warum die Gesetze von Karma wahr sein müssen. Wir können dann Argumente anwenden, wir können mit Logik vorgehen. Und das ist der einzige Weg. Als ein Beispiel für diese Korrelationen hat Gishe Michael in dem Unterricht erzählt von seinem Vater. Sein Vater war ein begeisterter Jäger und hat auch seine Söhne, also Gishe Michael und seinen Bruder, von klein auf mitgenommen zur Jagd. Später dann in seinem Leben musste sein Vater sich vielen schrecklichen Operationen unterziehen und er wurde quasi, so sagt Gishe Michael, aufgeschlitzt, so wie er damals die Fische ausgeweitet hatte. Ein Schnitt sozusagen den ganzen Bauch entlang für die Operationen, die da notwendig waren. Und Gishe Michael meint, das könnte eine Korrelation sein. Aber ist das sicher? Und hier kommt ein ganz klares, großes, eindeutiges Nein. Dennoch, jeder von uns weiß oder zumindest ahnt er solche Zusammenhänge zwischen Taten im eigenen Leben und Resultaten, also Wirkungen, die heute auftreten. Jetzt geht es weiter im Abhidhamma Kosha. Es geht um die Frage, welche vier Kriterien machen das Objekt der Handlung besonders? Ich meine, dem einen und anderen von euch wird es vertraut vorkommen, was hier erzählt wird, weil wir das in den Seminar im Gästebuch natürlich auch schon mit ein bisschen anderen Worten, aber vom Inhalt her gehabt haben. Insofern ist das doch ganz schön, wenn man merkt, dass man auch schon was abgespeichert hat im Laufe der letzten Jahre. Also, welche vier Kriterien machen das Objekt der Handlung besonders? Das erste Kriterium bezieht sich darauf, dass das Objekt meiner Tat hohe spirituelle Qualitäten besitzt. Zum Beispiel jemand, der die Leerheit erkannt hat. Oder im Abhidhamma jemand, der gerade aus einer ganz, ganz tiefen Meditation herausgekommen ist. In dem Moment, wo derjenige ganz frisch aus dieser Meditation hervorkommt, ist er oder sie ein sehr kraftvolles Objekt. Dann kam eine Frage von einem Studenten, der sagte, und was ist, wenn ich einem solchen Menschen begegne, aber ich nicht weiß, dass die Person gerade aus dieser Erfahrung, aus diesem ganz besonderen Zustand herausgekommen ist? Die Antwort von Gishe Michael: Das ist die alte Geschichte. Am besten, man behandelt immer alle Menschen so, als wären sie ganz frische Bodhisattvas oder eben gerade aus solch hohen spirituellen Erfahrungen herausgekommen. Das zweite Beispiel im Abhidharma heißt unermessliche Liebe. Es bedeutet, dass die Objekte unermesslich sind, weil sie Liebe für alle Wesen haben. Also der Mensch, der da vor mir sitzt und über unermessliche Liebe meditiert hat, hat eben ein Gefühl für alle und eben diese Liebe für alle Wesen. Und deshalb ist er ein kraftvolles Objekt. Aber auch, weil er durch diese Meditationen kurz vor der endgültigen Befreiung ist und auf dem Wege sozusagen ein ganz schönes Stückchen vorwärts gekommen ist. Wenn jemand aus dieser ganz tiefen Meditation kommt, hat er, aus den beiden Arten, die ich eben gesagt habe, hat er keine Geistesgifte, keinen Ärger, kein Neid, keine Eifersucht, weder Hass noch Begierden. Und das gilt auch jetzt für Beispiel Nummer 3. Das ist jemand, der gerade die Selbstlosigkeit erkannt hat, der in den Pfad des Sehens eingetreten ist. Oder jemand, der die Leerheit direkt erfahren hat. Jemand, der gerade die Leerheit direkt erfahren hat, hat zwei negative Gedanken vollständig eliminiert. Erinnert sich einer von euch daran, welche das sind? Okay, dann erzähle ich es nochmal. Also zum einen wird er nie wieder an den Wahrheiten des Buddhismus zweifeln. Er hat den Buddha direkt wahrgenommen. Und zum zweiten hat er die vier Arya-Weisheiten, die auch die vier edlen Wahrheiten genannt werden, realisiert. Egal, was man mit demjenigen nun anstellt, man kann ihn schlagen, man kann argumentieren, völlig egal, er weiß es, was er erlebt hat und er ist voller Überzeugung. Und die gute Nachricht dabei ist, dieses Wissen hält sogar an bis ins nächste Leben. Sobald derjenige wieder alt genug ist, klar und logisch denken zu können, stabilisiert sich dieses Wissen wieder in ihm oder in ihr. Er weiß, dass die Schriften stimmen. Und er wird niemals wieder an inhärente Existenz eines Selbst glauben. Oder er oder sie. Das letzte Beispiel im Abhidharma Kusha, also das also die vierte Kraft, das vierte kraftvolle Objekt, ist eine Person, die gerade ein Arhat geworden ist. Arhat ist also jemand, der seine Geistestrübung vollständig eliminiert hat. Das sind die vier Beispiele im Text für sehr kraftvolle Objekte, die dazu führen können, dass karmische Samen in diesem Leben zu einer Wirkung heranreifen. Am Schluss unseres Readings hat Geshe-la Malka noch einen Text von Jetsong Karpa über karmische Wirkungen integriert aus dem Lamrim Chenmo. Dieses Thema kennen wir als die Four Flowers bzw. die vier Blumen. Bei Jetsong Karpa zum Beispiel findet man diese Inhalte als drei Arten von Resultate beschrieben. Geshe-la hat den zweiten Unterpunkt, der aus zwei Unterpunkten wieder besteht, durchnummeriert, sodass es um vier Arten von karmische Resultate geht. Aber letztendlich sind die drei quasi die vier und die vier sind die drei. Es ist nur einmal, gibt es 2a und 2b und die sind einfach durchnummeriert in 1, 2, 3, 4. So, Nummer 1, Namen, das ist herangereifte Karma. Jetsong Karpa beschreibt die Wirkungen des Heranreifens für die 10 unheilsamen Taten. Und er sagt, dass das auf deiner Motivation bei der Tat basiert. Wie stark war das Gefühl bei der Tat? Wenn man zum Beispiel einen Mord begeht, ist das heranreifende Karma eine Wiedergeburt in der Hölle. War Emotion und Motivation mittelstark, erfolgt die Wiedergeburt als Hungergeist. Und wenn man, ja, kann man schlecht sagen, aber quasi aus Versehen jemanden tötet, dann erfolgt die Wiedergeburt als Tier. Das sind sozusagen drei verschiedene karmische Wirkungen bzw. Heranreifungen. Die Kriterien für die Schwere der Tat ist die Nähe des getöteten Wesens zur vollkommenen Befreiung. Also ich wiederhole das, das wichtig. Die Kriterien für die Schwere der Tat ist die Nähe des getöteten Wesens zur vollkommenen Befreiung. Käfer und Mücken zum Beispiel verstehen nicht genug Dharma, um in diesem Leben Befreiung zu erlangen. Das zweite Ergebnis, beziehungsweise eben die zweite Blume, ist die Ähnlichkeit der Ursache mit der Wirkung. Das heißt, es gibt eine Ähnlichkeit zwischen dem, was du getan hast, und dem, was zurückkommt. Das Entscheidende hier ist auch, dass es sich immer auf die betroffene Person bezieht. Also ich erhalte das zurück, was ich getan habe. Kein Mensch kann mir dazwischen fummeln. Man erhält dieselbe Qualität zurück. Selbe Art von Erlebnis oder Erfahrung. Mit anderen Worten, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Oder wir kennen das auch aus den Teachings von Geshe Michael, der Echo-Effekt. Nova bedeutet Erfahrung und meint, du erhältst eine vergleichbare Erfahrung zurück. Nehmen wir das Beispiel vom Töten. Töten führt dazu, dass dein Leben kurz sein wird oder du viel krank bist und viel schwach. Das zweite Resultat, die zweite Blume also, ist die qualitative Übereinstimmung von Ursache und Wirkung von Same und Frucht. Also ein Resultat, das in seiner Qualität der Handlung gleicht. Wenn du zum Beispiel stiehlst, hast du niemals genug, weder Dinge, noch Geld, noch Zeit. Du bist immer pleite, knapp an Ressourcen. Begehst du Ehebruch, hast du Probleme, dass dein Partner bei dir bleibt. Es gibt viel Konkurrenz und Gerangel um deinen Partner und du hast Beziehungsprobleme. Das war ein netter Sprecher. Anstatt von Gerangel, Gerammel. Also, sorry. Das war jetzt wirklich Herr Freud oder wer auch immer da hat mitgesprochen. Also, Jetsun Kapa beschreibt die Liste dieser Korrelationen. Seine Quelle sind die Sutras. Und wenn du die Korrelationen kennst, kannst du quasi rückwärts arbeiten. Die Korrelationen erläutern, warum manche Menschen gesund sind oder eine glückliche Ehe führen. Im Prinzip ist alles, was du heute erlebst, auf Basis der 10 unserer heilsamen Handlungen zu erklären, denn deine Persönlichkeit basiert auf Karma. Das wissen wir auch schon. Also jetzt zu Nummer 3, also zur dritten Blume oder dem zweiten Unterpunkt, wie man es möchte. Jepa Nyan Ten bedeutet vergleichbare Handlung bzw. Gewohnheit. Also es wird eine Gewohnheit sich einstellen. Geshe Michael erinnerte sich an einen kleinen Jungen, der ganz wild drauf war, Vögel in ihren Nestern mit einem Art Luftgewehr zu töten. Der hatte sozusagen schon als kleines Kind, eine große Freude daran. Und er meint, also Geshe Michael meint, dass das ein karmisches Resultat davon ist, dass er im frühen Leben getötet hatte. Er hat quasi die Gewohnheit zu töten mitgebracht. Und wiederum natürlich die Eingrenzung. Können wir ganz sicher sein, dass es so ist? Nein, Karma ist ein tief verborgenes Phänomen und wir können es mutmaßen, aber es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Also eine Gewohnheit kann natürlich negativ oder auch positiv sein. Manche Leute, das erlebt man ja auch, sind einfach sozusagen von Haus aus freigebig, weil sie eben in ihrem letzten Leben schon freigebig waren und nun diese Gewohnheit in dieses Leben mitgebracht haben. Unser Karma bewirkt sowohl, dass wir qualitativ Gleiches erfahren, aber auch, dass wir diese Gewohnheiten haben und zu diesen Handlungen immer wieder hingezogen fühlen und sie gerne und oft durchführen. Und das macht natürlich auch Veränderungen sehr schwer. Nun zum letzten der 4 Blumen des Karma. Dangde, das ist ein Resultat in der Umgebung direkt übersetzt. Das 4. ist also das Resultat des Karma in Form der Umwelt oder der Umgebung, in der du lebst. Jetsun Kapa hat die Resultate aus den Sutras zusammengestellt und sie sind im Reading. Geshe Michael sagt, die erste Hälfte ist schwerer Stoff und Geshe La rät uns, den erstmal zu überspringen und zum zweiten Teil überzugehen. So, ein Straßenräuber zum Beispiel ist ein Beispiel dort, ne, sind das Ergebnis von unheilsamen Handlungen gegen das Prinzip Nummer 9. Also, was ist das Prinzip sich Nummer 9? Sich zu erfreuen, wenn andere Menschen leiden. Jede Schlagzeile in der Zeitung oder auch in den Nachrichten ist das Resultat meines persönlichen Karmas. Und erhalte ich Steuererhöhung, dann deshalb, weil ich gestohlen hatte. All das macht viel Sinn, wenn man die Nur-Geist-Schule studiert. Es mag sich zwar wild anhören, sagt Gesche Malke, wenn man die Korrelation durchliest, zum Beispiel sexuelles Fehlverhalten soll zu einem Leben an einem stinkenden Ort führen. Also er sagte, Indien hat dieses Problem. So, oder er sagt auch, ja, warum leben Menschen zum Beispiel in der Stadt San Diego in großem Luxus und andere Leute in Tijuana, was nur ein paar Meilen weit weg ist, in Armut und Dreck? Warum ist das so? Wenn wir die Mind-Only-School, also die Nur-Geist-Schule, kennenlernen und studieren, dann wird das uns plausibel, dass das wirklich so sein kann und irgendwann, wenn wir weiter in unserem Geist diesen Krieg mit unseren eigenen Konventionen und Gewohnheiten und Denkmustern führen, dann werden wir auch verstehen, dass es tatsächlich so sein muss. Wenn wir diese Philosophie verstehen können, dann können wir beginnen, Karma zu verstehen und zu akzeptieren. Alles in meinem Leben ist das Ergebnis von Karma. Das heißt aber auch, dass ich mein Leben bereinigen und ein Paradies erlangen kann. Weil die Welt oder alle Welten leer sind. Meine heilsamen Taten werden das Paradies erschaffen. Es gibt viele Leute, sagt Gesche Malke, die zwar gerne die Leerheit studieren, aber wenn es dann um moralisches und ethisches Verhalten geht, dann haben sie kein Interesse mehr an den Texten und am Studium und schon gar nicht an der Praxis und der Umsetzung dessen, was in diesen Texten steht. Gesche Malke erzählt, er hat einmal Nagarjunas Brief an einen Freund, also vor ca. 30 Jahren, an einen Verleger geschickt. Und der hat ihm dann zurückgeschrieben, ja, wenn Sie den Moralteil rausnehmen und nur über die Leerheit berichten, dann würden Sie das Buch gerne veröffentlichen. Aber, so fragt sich Gesche Malke, warum sind 60-70% der Texte des Buddha über Moral und unheilsame bzw. heilsame Handlungen, wenn das nicht etwas wäre, das mit der Leerheit Hand in Hand geht und das wir wissen müssen, um sozusagen dann auch zu unserer Befreiung zu kommen, wenn man diese beiden, also Karma, Leerheit, Moral, miteinander verknüpft. Ja, das war die Stunde für heute. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auf Fragen. Hallo, einer da?
Ja.
Entschuldigung. Oder habe ich euch alle in den sonntäglichen Feierabendgeschlaf geschickt?
Ich habe eine Frage. Und zwar bei diesen drei karmischen Ergebnissen, also zum Beispiel was die Umwelt angeht, ist es manchmal so und manchmal nicht? Oder gibt es quasi neben jedem karmischen Ergebnis auch eine Wirkung auf die Umwelt sozusagen? Also, weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, also jede karmische Same, sag ich mal, hat immer alle vier Ergebnisse.
Ah ja. Okay.
Ich habe auch eine Frage, und zwar zu diesem Thema Killing your father or mother. Wie ist das, wenn die an lebenserhaltenden Maschinen hängen und zum Beispiel eine Erklärung unterschrieben haben, dass sie das nicht wollen, oder auch keine Erklärung unterschrieben haben, dass sie das nicht wollen?
Ja, ich meine, das ist auch schwer zu sagen. Ich meine, es gab es natürlich vor 2500 Jahren noch nicht. Ne? Aber ich denke, vielleicht erstmal gar nicht an solche Maschinen ran, weil das wäre mal rein logisch, ja, der erste Schritt, ne, zu sagen, ich möchte es nicht, das an solche Maschinen, weil wenn man eine Patientenverfügung hat, also so kenne ich das zumindest, dann müssen natürlich Angehörige oder die behandelnden Ärzte wissen, dass es diese Patientenverfügung gibt und dass man sagt, nee, also wenn jetzt eine bedrohliche Situation ist, also ich möchte nicht an diese Maschinen ran oder ich möchte auch nicht künstlich ernährt werden und so weiter und so fort.
Das müssen die Ärzte ja machen. Die sind ja über den Eid des Hippokrates.
Naja gut, aber das ist dann die Frage, wie weit man das vorher mit den Ärzten auch besprechen kann. Nicht? Also klar, wenn jetzt niemand dabei ist und es geht darum, Leben zu retten, dann ist es völlig korrekt. Dann müssen die das tun, das ist richtig. Aber ich, wie gesagt, ich kann da, weiß da keine Patentregeln. Vielleicht weiß jemand anders, hat jemand anders von uns hier aus unserem Kreis eine Idee.
Also meine Idee dazu wäre, dass in diesem Fall dieses Killing nicht zum Tragen kommt, weil der Mensch wäre schon tot, wenn es diese Maschine nicht gäbe. Also wenn so ganz klar der Tod, der Hirntod festgestellt wurde und tatsächlich nur, eine Herz-Lungen-Maschine denjenigen am Atmen hält, dann ist das meiner Ansicht nach so ein Fall, wo ich sagen würde, diese Entscheidung, die Maschine abzuschalten, wäre kein Töten. Aber ich glaube, letztlich muss man das selbst für sich im Herzen, also da muss man mal ganz genau darüber nachdenken, was Töten für einen selbst bedeutet.
Also ich glaube auch, dass bei diesem Beispiel ja zunächst solche Maschinen erstmal dazu da sind, das Leben zu erhalten und letztendlich erst sich in einer späteren Phase dann auch die Frage stellt, ob man die dann abschaltet oder nicht. Oft, wenn dann schon dieser Hirntod dann festgestellt wurde. Und ich glaube eben, dann ist dieser Tod auch eingetreten.
Naja, das ist ja aber auch wieder eine Fragestellung, Wann ist ein Körper tot, ne? Oder wann ist ein Mensch tot? Also
ja,
der Körper mag ja tot sein und das Hirn auch, aber ich habe keine Ahnung, was da noch auf anderen subtileren Energieebenen losgeht, ne? Also ob das man berichtet ja manchmal auch so von meditierenden Meistern, die dann zwar im Prinzip schon tot sind, aber noch 4-5 Tage in einem Zustand, wo man äußerlich auch keine Atmung und keinen Herzschlag mehr sieht. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, was mit Hirn, die werden sicherlich nicht hirntot sein, also, aber ich habe keine Ahnung, also wie das ist. Ne? Also ob das, gut, es ist in unserer Gesellschaft quasi die gängige Definition. Nicht? Wenn wenn Hirn nichts mehr sich bewegt, dann gehen wir von Hirntod aus. Aber vielleicht ist es auch einfach nur für uns wichtig, also da nicht eine abschließende Antwort zu finden, sondern zu wissen, wie ist die Position im Buddhismus, wie ist die Position in den Schriften und da vorsichtig zu sein, achtsam zu sein, vielleicht auch für sein eigenes Leben und eben auch mit Eltern, Großeltern, einfach drüber zu sprechen und zu sagen, hier, wie ist das, wie wollen wir das gemeinsam gestalten, ne? Wenn jetzt derjenige, also mein Vater oder meine Mutter nicht mehr selbst in der Lage sind, dass man, solange wie die noch volle geistige Kapazitäten haben, mit denen versucht drüber zu sprechen, auf eine sehr liebevolle, achtsame Art und Weise. Um solche Situationen zu verhindern, ne? Klar, wenn Motorrad um einen Fall dann konnte man nicht viel vorher reden. Ne?
Danke, auf jeden Fall. Und am Ende ist es ja dann auch wieder dein Karma, wenn du in so eine Situation kommst. Oder am anderen Ende von der Maschine stehst und so eine Entscheidung treffen musst.
Naja, und es einfach zu wissen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und dann nach bestem Wissen und Gewissen zu entscheiden und auch was Silvia eben sagte, dann auch wenn es so ist, wenn das sozusagen hier im Moment unser, also im Jahre 2015 der wissenschaftliche Stand ist, dass wenn jemand hirntot ist und tatsächlich auch also Herz und Lunge nicht mehr ordentlich funktionieren, sondern nur noch über Maschinen das Ganze gepumpt wird, dann auch guten Gewissens für sich zu sagen, ja, es ist gut, ich habe ein gewisses Restrisiko, ich weiß nicht, ob das jetzt hundertprozentig korrekt ist, zu sagen, ich möchte, dass die Maschinen abgestellt werden, aber dann ist man sich der Verantwortlichkeit bewusst und ja, kann da vielleicht besser mit umgehen.
Ich hätte auch eine Frage zum Thema Töten. Und zwar, ich bin ja ursprünglich aus einem ländlichen Umfeld und dort ist es sehr gang und gäbe, dass einfach Tiere getötet werden, um sie zu essen zum Beispiel. Ja. Mhm. Mein Bruder ist zum Beispiel Jäger, also der tötet regelmäßig Tiere. Ja, und von meiner Verwandtschaft ganz abgesehen, das sind sehr viele Bauern und so. Ja, was kann ich da tun? Und kann ich überhaupt irgendwas tun?
Tja.
Weil wir sollen ja nicht missionieren, das ist das eine. Und ich habe auch schon beobachtet, wenn ich das Thema irgendwie zur Sprache bringe, und sozusagen das so argumentiere, dass das zu einem zurückkommt, dann wird das irgendwie, wie soll ich sagen, einfach auch irgendwie belächelt oder so. Ja. Gibt's da irgendwelche Erfahrungen, was man da tun kann? Ich meine, ja, also speziell in meiner eigenen Familie wäre es mir da auch wichtig, vielleicht einfach eine gewisse Awareness dafür zu schaffen oder ja, was soll man da tun?
Also mir fällt eigentlich nur ein zu sagen, okay, selbst eine klare Meinung zu haben, zu sagen, okay, ja, für mich ist das auch ein Lebewesen, für mich ist das Töten, ich werde es nicht tun, in keinem Fall. Und falls es jemand interessiert, dann da gerne das auch erklären, warum das so ist. Und so weiter und so fort. Und ansonsten einfach sehen, gut, also auch, dass ich das jetzt erlebe in meiner Familie oder in meinem Bekanntenkreis oder meiner Umgebung, ist ja auch ein Resultat meiner karmischen, also meiner eigenen Handlungen in früheren Leben oder meinetwegen auch in diesem Leben. Das ist ja quasi ein Heranreifen in meiner Umwelt. Ne? Und ich kann es nicht sozusagen kann einfach nur sagen, geht gut. Ich versuche so viel wie möglich Tieren zu helfen und da achtsam zu sein. Und vielleicht Stückchen für Stückchen wird es mir gelingen, in meiner Umgebung das weniger werden zu lassen. Nicht? Weil, wir haben ja jede Handlung, jeder Gedanke reift ja eben in diesen vier verschiedenen Arten. Und ja, dass ich da einfach hingucken kann und sagen kann, ja, ist gut. Also es wird ein Momentchen dauern, bis sich da was verändert, aber es kann funktionieren. Ne?
Okay.
Wenn ich dann das wirklich glaube.
Also und auch mache. Ne? Also zum Beispiel auch, indem ich selbst kein Fleisch esse, wäre das zum Beispiel mache ich eh schon nicht, aber ist das eine Möglichkeit?
Naja, oder auch zu gucken, also dass man so wirklich Bereinigungsübungen macht. Ne?
Okay.
Weil letztendlich mit seinem eigenen Karma. Weil es ist ja mein Karma, das mich erleben lässt, wenn, weiß ich nicht, meine Mutter, mein Vater, mein Bruder, meine Schwester alle irgendwie jagen und das toll finden und das gerne machen.
Ne? Ja,
das ist ja nichts, was ich kann denen das ja nicht in die Schuhe schieben. Ich kann es ja nur in meine eigenen Schuhe stopfen.
Okay.
Und da zu gucken, so sagen, okay, es tut mir leid, dass ich das gemacht habe im vorigen Leben und ich versuche das zu bereinigen und ich versuche in diesem Leben eben, weil ich jetzt erkannt habe, dass es zum einen meine eigene Verantwortlichkeit ist, zum anderen aber auch ich eine Chance habe, das zu ändern, es zu tun.
Okay, danke.
Ja, vielleicht hat noch jemand andere Ideen.
Eine Frage hätte ich ähnlich. Und zwar habe ich
bisschen lauter, ich verstehe leider gar nichts.
Okay, besser so?
Ja.
Gut, also ich habe, seit ich denken kann, immer Katzen gehabt und habe auch gedacht, ich suche mir immer Katzen, die, wenn es nicht gut geht, entweder aus dem Tierheim oder wo man erfährt, die würden irgendwie so verwildert draußen sein, und hatte immer das Gefühl, ich tue den Tieren damit was Gutes, bis zur letzten Katze. Und bei der letzten Katze, da kam dann zwischendurch, als sie da beim Fressen saß, kam mir der Gedanke, das esse ich schon, also ich sage größtenteils, nicht dauerhaft, aber größtenteils schon seit 25 Jahren kein Fleisch mehr. Aber der Katze fütter ich täglich eine Dose und da sterben auch Tiere. Und das ging mir drei oder viermal so durch den Kopf mit dieser Katze, dass ich dann beschlossen habe, also keine mehr, oder es wird keine mehr geben danach. Ne? Und was mir irgendwie dann mal aus dem Kopf geht dabei, ist, dass die Katze dann kurz drauf gestorben ist, obwohl der Schein da war. Also ich denke, da, ich weiß gar nicht, ob das richtig ist oder ob das, ob dieser Gedanke jetzt dazu geführt hat, dass die Katze gesagt hat, okay, dann gehe ich aus seinem Leben oder was auch immer. Ich wird da ganz heiß und kalt, ist mit dem Tod. Nicht einfach zu beantworten. Katzen.
Ja, da was, ja, weiß ich.
Also, wenn ich das sagen darf, es ist ja so, dass jeder karmische Same oder jede Ursache und das Resultat sind von gleicher Art. Und eine gute Intention wie deine Überlegung, ob es denn ethisch zu vertreten ist, die Katze mit Tierfleisch zu ernähren, hat eine gute Motivation. Und deswegen kann das Ergebnis niemals sein, dass die Katze deshalb gestorben ist. Verstehst du?
Ja.
Okay.
Okay, danke.
Gut, gut, dass du das verstehst. Aber es kann natürlich sein, dass dann eben ein anderer Same gereift ist, auch dieses Tieres. Guck mal, das ist so verborgen, dass wir das gar nicht wissen, dass das Tier sein Karma bei euch zu Hause so gut abtragen konnte, dass die nächste Wiedergeburt als Mensch erfolgt. Und was weiß ich, sie kommt zu dir als Schüler in diesem Leben. Who knows?
Sehr schön. Danke.
Mhm. Ja.
Ich habe noch einen technischen Hinweis, wenn ihr mögt. In den Hausaufgaben steht, dass also ich sage es jetzt mal auf Englisch, in English, all three consequences for all the 10 deeds. Also wir sind ja im Prinzip 3 beziehungsweise 4, also 3 Konsequenzen im Sinne von, man zählt 1, 2a, 2b, 3 oder 4 Konsequenzen, ne, 1, 2, 3, 4 durch benannt. Das sind eben einmal die herangereifte, die reif gewordene Wirkung, dann die damit einhergehende Erfahrung, dann die mit der Ursache einhergehende Gewohnheit und dann eben die mit der Ursache einhergehende Umwelt. Ne? Also das, was wir eben auch besprochen haben. Also das sind die 4 beziehungsweise die 3. Also in dem Fall ist 4 und 3 einfach nur eine andere Zählweise. Nicht, dass ihr da durcheinander kommt. Ja, wenn keine Fragen mehr sind, also dann würde ich sagen, von meiner Seite aus wäre dann eine Widmung dran. Oder würde ich gerne machen. Oder?
Unbedingt.
Chance für Einspruch. Ich will noch was sagen. Nein.